wir zu dir kommen dürfen und wissen, dass du unser Freund bist, der uns vertritt vor dem Vater im Himmel. Danke, dass du der bist, der immer erreichbar ist, dass du der bist, der immer für uns da ist, immer für uns einsteht und wir uns auf dich verlassen können, wie wir uns auf keinen anderen, auf keinen Menschen verlassen können. Und so danken wir dir für diesen Vormittag und bitten dich, dass du redest zu unseren Herzen, zu jedem Einzelnen, da wo er steht. Wir möchten dich auch nochmal bitten für Haniel Strebel, dass du ihn bevollmächtigst, deine Worte zu reden, so wie wir es brauchen. Wir rechnen damit und danken dafür jetzt schon. Amen. Lied Nummer 28 im dünnen, kleinen Liederbuch.
Guten Morgen zusammen. Und wie geht es Ihnen heute Morgen? Ich bin müde, ich habe noch bis 3 Uhr nachts an einem Modell rumgehirnt, von dem ich den Eindruck hatte, ich sollte es Ihnen heute Morgen noch bringen, etwas zeigen. Es geht um ein Thema, das ich bei mir selbst als Christ oft entdecke und auch meine bei anderen Christen zu entdecken. Es geht um den Perfektionismus. Aber vorher möchte ich Sie bitten, etwas zu tun. Ich habe zweimal ein Kapitel vorgelesen am Anfang dieses Morgens und diesen Morgen bitte ich Sie, entweder für sich selbst, und was noch schöner wäre, den Nachbarn nebenan vorzulesen, nämlich Amos 1, Vers 1, Amos 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 5. Lesen Sie das einander vor oder lesen Sie es für sich. Amos 1, Vers 1 bis 2, Vers 5. Wie man das so tun kann, auch gegenseitig in der Familie oder auch in einem Hauskreis, dass man sich das gegenseitig vorlesen kann. Und jetzt bitte ich Sie noch, sich gegenseitig kurz zu sagen, was haben Sie verstanden von dem, was Sie gelesen haben? Was geht's da? Versuchen Sie das mal gegenseitig zusammenzufassen. Das muss nicht lange sein. So könnte man das zum Beispiel mal machen in der Bibellese. Man könnte sich gegenseitig etwas vorlesen oder vorlesen lassen, wenn man alleine ist, oder selber lesen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, einander kurz zusammenzufassen. Was habe ich verstanden? Was steht hier? Wenn ich alleine bin, unterwegs und das gemacht habe, mache ich das jeweils im Gebet. Ich fasse Gott kurz zusammen, was ich gelesen habe, wäre eine Alternative dazu, das mache ich sehr gerne. Ich lasse es sacken vor Gott. Und dann wäre ein dritter Schritt, drei Dinge zu tun. Und das kann man für sich selber tun, ohne etwas aufzuschreiben, selber überlegen. Ich finde es einfach hilfreich, so ein kleines Büchlein oder ein größeres Büchlein dabei zu haben. Ich habe immer mein Buch dabei. In Geschäften, so kennen Sie es, du mit deinem gelben oder was es dann auch immer für eine Farbe ist, Buch. Das ist mein Lebensbuch, das begleitet mich überall hin. Und immer wenn es ziemlich voll ist, dann habe ich Angst, ich lasse es irgendwo liegen. Darum mache ich die Bücher nie ganz voll, sondern nehme dann wieder ein neues, damit es ja nicht irgendwo liegen bleibt. Und da könnte man zum Beispiel reinschreiben, was ist meine Erkenntnis des Gelesenen? Ebenso wichtig, was hat mich irritiert? Ich könnte mir vorstellen, dass Amos 1 auch einige Irritation auslösen könnte. Und hier habe ich es jetzt nochmals von gestern genommen. Die Propheten sind ja Geschickte. Das heißt, sie werden gegen ihren Willen oft oder anfänglich gegen ihren Willen mit einem Auftrag ausgesandt. Und darum die dritte Frage, welche Idee eines kleinen Jesaja oder eines Amos ist mir gekommen, um etwas zu tun, in das Handeln zu kommen? Das einfach als eine Idee für eine Bibellese. Also erster Schritt, lesen, vorlesen. Zweiter Schritt, zusammenfassen, gegenseitig oder im Gebet gegenüber Gott. Drittens, sich überlegen, was ist meine Erkenntnis, was hat mich irritiert und welche Idee zum Handeln kommt mir dabei. Dieses kleine Vorgehen, es gibt natürlich auch ganz andere. Ich hoffe, es regt Sie immer wieder an. Sie merken, ich habe während diesen Tagen ständig immer wieder Dinge gesagt, wie man etwas tun kann. Es ist mein großes Anliegen, dass Sie in gute Gewohnheiten kommen, dass Sie neue Ideen auch bekommen, wie Sie lernen können, wie Sie in geistlich wachsen können, auch wie Sie in der Gemeinschaft wachsen können. Und das möchte ich gerne verbinden mit diesem Modell, was mir gestern Nacht durch den Kopf gegangen ist. Ein Modell, muss man immer zwei Dinge dazu sagen, ein Modell passt nie ganz für mich, das ist so. Das ist immer etwas anders wieder. Und das Zweite ist ein Modell, das heißt, es wird weiterentwickelt. Ich bin ständig an solchen Modellierungen. Und zwar geht es darum, anknüpfend an gestern Abend, wenn so ein Abend war, ich habe es für mich zumindest so erlebt, wenn es ziemlich anstrengend wird, viel Stoff ist und manchmal so denke, ach nee, da hänge ich ab. Das Gleiche kann übrigens auch bei der Bibellese passieren oder im Gottesdienst oder wenn ich mir nahestehende Menschen habe, die immer so viele Ideen haben und viel erzählen. Das ist ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen speziell dazu neigen könnten, einen gewissen Perfektionismus zu entfalten. Ich versuche das mal zu beschreiben, am Beispiel des gestrigen Abends. Es ist Dienstagabend, ich war schon so lange auf, habe schon ziemlich viel an dichten Tag hinter mir und komme eigentlich mit einer bestimmten Aufnahmekapazität in dieser Abendveranstaltung. Die ist nicht mehr so hoch. Eigentlich ärgert mich das auch ein bisschen, dass ich jetzt nicht mehr so gut kann oder nicht mehr so viel geht. Und da kommt der Referent und sagt am Anfang, heute Abend wird es noch schwierig. Dann sagt er es noch so plakativ am Anfang. Dann sackt meine Aufnahmekapazität gerade nochmals um 20% nach unten. Wieso muss er das jetzt überhaupt noch sagen? Und dann kommt, ich mache es natürlich jetzt etwas überzeichnet, vielleicht stimmt es ja, noch so ein Stoffberg. Ich sage immer so ein riesiger Stoffberg. Und ich merke dann, irgendwie würde ich schon gerne folgen. Es ist ja nach einigermaßen manchmal mehr oder weniger interessant und dicht. Irgendwie würde ich ja das gern schon. Und dann kommt, da, mein Anspruch, mein innerer Anspruch, eigentlich bin ich da, aber ich würde so gern da. Und dann sehen wir, dass Anspruch und Wirklichkeit irgendwie auseinanderklaffen. Also bei mir ist das sehr oft so, dass mein Anspruch und meine Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Und dass ich dann den Anspruch hätte, irgendwo da oben zu sein. Ich merke, dann kommt so richtig Druck auf, dann kommt Spannung auf. Es gibt dann irgendeine Spannung hier. Manchmal auch kann man das noch anders ausdrücken und sagen, das ist ja ein Streben, das ich habe. Ich möchte gerne so viel und merke, es geht eigentlich so wenig. Ich möchte Ihnen gern zwei Wege zeigen, ich mache es mal extra so polar, zwei Wege, um damit umzugehen. Ein Weg, den ich Ihnen nicht empfehle und ein Weg, den ich Ihnen vorschlage zu verfolgen, wenn wieder mal Ihr Anspruch an sich selbst aufsteigt. Der erste Weg, der Weg der Resignation. Ach nein, das muss jetzt nicht auch noch sein, ich schaffe das eh nicht. Und dann gibt es einen inneren Rückzug. Dann lass ich's halt. Im Bild ausgedrückt, gehe ich da nochmals etwas runter, vielleicht hierhin, auf Durchzug oder was auch immer. Und ziehe mich da irgendwie mich zurück. Was passiert? Es geht nochmals nach unten, aber sehen Sie, was passiert mit dem Anspruch, dem Inneren? Wird er größer oder kleiner? Größer. Der Druck, die Spannung verstärkt sich. Es gibt Unzufriedenheit. Frust. Und Sie gewusst, ich habe das beobachtet, ich habe es letztens auf dem Blog in 5 Teilen beschrieben. Ich sehe das als Lernhindernis auch bei vielen kognitiv eher begabten Kindern, dass sie genau in diese Resignation gehen, weil sie immer wollen, dass mehr geht als geht. Haben Sie das schon erlebt bei Kindern? Ich habe es sehr oft schon beobachtet. Es gibt diese Frust und Unzufriedenheit und durch das, dass dieser innere Rückzug passiert und es kann dann bis zur Verweigerung und zum Verweigerung und zum Widerwillen führen, geht eigentlich noch weniger. Man geht ja dann da zurück. Man baut sich, Manager würden sagen, seine eigene Sphere of Influence, seine eigene Einflusssphäre baut sich dann ab durch diese Spannung, diesen Druck, diesen Frust. Und sobald das wiederkommt, bei der nächsten Veranstaltung, wo es wieder so ist, oder bei der nächsten Predigt, oder beim nächsten Buch, oder bei der nächsten Begegnung, was passiert? Es kommt sofort wieder dieser, kennen Sie das? Das ist im Hirn abgespeichert, dieser Schuleffekt. Och nein, da tauche ich weg. Nicht schon wieder. Muss ich mir das auch noch antun? Jetzt kommt schon wieder so einer oder so eine. Das ist der Schuleffekt. Ich tauche weg. Das ist der erste Weg. Der zweite Weg, und ich glaube, ich darf das schon mal sagen, den ich meine, bei vielen Schwestern hier zu beobachten, und ich bin tief beeindruckt von diesem Weg, ist der Weg der Begrenzung. Ich Können Sie mir folgen, wenn ich Ihnen sage, dass Gott Ihnen an diesem Abend diese Aufnahmekapazität gegeben hat? Vielleicht beschäftigt Sie im Moment noch viele, ganz viele andere Dinge. Sie sind müde. Vielleicht ist auch ein Lebensthema hochgekommen, schon in diesen Tagen. Vielleicht nagen Sie an etwas oder Sie leiden unter etwas. Und dann ist es so, dass ich in diesem Moment, ich kann es von mir selber sagen, einfach mal erst akzeptieren muss, im Moment hat mir Gott diesen Raum gegeben, diese Aufnahmekapazität. Und ich nehme das an als Begrenzung. Was folgt daraus? Ich merke schon innerlich, wie ich selber gelassener werde, wenn ich das sage. Dann bin ich plötzlich bereit, einen Happen zu nehmen zum Beispiel. Zu sagen, okay, jetzt erzählt er so viele Dinge und vieles wird an mir vorbeigehen, aber ich glaube, ich muss mir auch nicht mehr abverlangen. Gott hat mir jetzt diese Aufnahmekapazität gegeben. Vielleicht ist jemand links und rechts von mir, der nimmt was ganz anderes mit. Und das ist okay. Und ich nehme einen Happen. Aber wissen Sie, was das der Vorteil ist? Im ersten Weg gehe ich in die Verweigerung und es geht mein Einflussbereich zurück. Meine Erfahrung das nächste Mal ist im Hirn abgespeichert, auch mit Gefühlen. Es geht sowieso nicht und ich tauche ab und verweigere. Hier gehe ich ins dankbare Empfangen. Und das ist ein Modus, der uns Christen so gut ansteht. Dankbares Empfangen. Dankbares Empfangen, was da ist. Manchmal fragen mich auch Eltern und sagen, ja Moment, aber kann denn das Kind schon alles verstehen, ein kleineres Kind, wenn ich ihm schon aus der Bibel vorlese? Hermann Barwink, der ich sehr schätze, hat in einem Büchlein, The Sacrifice of Praise heißt es, hat er geschrieben, es war schon von über 100 Jahren, er gesagt, es ist doch schön, wenn schon ein Kleinkind einfach in einer solchen Atmosphäre des dankbaren Empfangens dabei sein darf. Vielleicht versteht es noch nicht viel vom Was, aber es versteht garantiert, wenn es den Eltern wichtig ist und eine heilige Atmosphäre entsteht, emotional etwas vom Wie, von einer dieser Atmosphäre des dankbaren Empfangens. Es geht doch auch um das. Ja, und ich kann Ihnen sogar aus eigener Erfahrung sagen, dass dann, durch das, dass ich meine Begrenzung akzeptiere, ein Häppchen nehme und vielleicht sage, jetzt hat er zwar so viel von Louis erzählt, die Abschaffung des Menschen ist so kompliziert, das sagt mir nichts, aber vielleicht bestelle ich mir doch mal ein Hörbuch von den Narnia-Chroniken, einfach vielleicht, das kann man sich auch anhören, bestelle ich mir sagen wir mal ein Hörbuch des ersten Bandes und fange mal an. Oder wie mir eine Frau heute Morgen gesagt hat, du hast mir heute gesagt, überrascht von Freude, lag in meinem Zimmer, Halleluja. Und ich habe das genommen, mal zu lesen begonnen. Toll. Und dann kann ich Ihnen sagen, es könnte sein, dass durch diese Gelassenheit, dieses Lassen können und dieses dankbare Empfangen der Appetit steigt. Haben Sie schon mal gemerkt, wenn Sie unter Druck sind, geht der Appetit zurück? Mir verschließt sich alles dann. Ich kann nichts mehr aufnehmen, auch nicht mehr gut essen. Aber wenn ich mich entspanne und lassen kann, weil ich das akzeptiere, was mir Gott im Moment gibt, dann kann es durchaus sein, dass ich dann dankbar empfangen kann und dass dadurch auch der Appetit ansteigt. Das wollte ich Ihnen einfach sagen, so. Sie werden jetzt 3 Wochen hier und ich bewundere Sie, dass Sie heute wieder hier sitzen am Morgen, dass Sie so gut durchhalten und denken Sie immer wieder mal daran, Sie müssen nicht alles oder nichts. Nehmen Sie dankbar an, was Gott Ihnen heute gegeben hat, zum Beispiel, dass Sie mich noch hören oder dass so ein netter Nachbar und eine Nachbarin neben mir ist, dass ich Gottes Wort vor mir liegen haben darf und dass er jetzt einfach in dieser Gelassenheit, in diesem Lassen können, auch in den Propheten Amos einsteigen. Ist das gut so? Eine Frau hat mir mal gesagt, vor einigen Jahren, das hat mich stark beschäftigt, ich sei wie ein Matschi-Würfel. Matschi ist die Marke, sie gehört, glaube ich, der Nestle inzwischen, die solche Suppenwürfel macht. Da kann man so ganz wenig in ein... Maggi, wir sagen Matschi, okay. Ich fahre immer an der Fabrik vorbei, wenn wir in die Kirche fahren, dann schmeckt es auch immer entsprechend. Dann heißt es mir gut. Tut man einen Würfel rein oder ein wenig, einen halben und so, und dann geht es 2 Liter, für 2 Liter reicht es. Hat mir mal gesagt, bei mir kommt es immer so vor, als wäre so ein Matschi-Würfel, der reinfällt ins Wasser. Da habe ich gesagt, genau das ist das Wasser des Lebens. Sie müssen diese Happen nehmen und dann im Wasser des Lebens, das Ihnen Gott schickt, einige Dinge einfach aromatischer machen, anreichern. Sie müssen nicht alles hier verstehen und mitnehmen. Das ist nicht mal mein eigener Anspruch. Und ich kann Ihnen verraten, in dieser Haltung lerne ich auch ich viel. So, und jetzt wenden wir uns dem Propheten Amos zu. Und dieses Mal möchte ich es so machen, auf dem Plan ist gestanden, dass ich noch einen Exkurs zu Jeremia machen würde an diesem Morgen. Ich glaube, das wäre zu matschi, das heute Morgen. Ich möchte mir lieber etwas mehr Ruhe und Zeit nehmen, um etwas in diesen Propheten einzutauchen. Und ich möchte gerne, wenn es so wirklich danach kommt, 2 Runden machen. Zuerst hier mal ordentlich, wie man das so macht, die Einleitungsfragen zu klären. Das ist ein kürzerer Prophet. Und dann Ihnen eine Übersicht des Propheten, eine Art Lesehilfe an die Hand zu geben. Und ich beginne mit der Einleitung in den Propheten Amos. Zuerst sage ich etwas zum Autor. Das Erste, was wir tun können an einem Propheten, ist einmal gucken, was steht über den Autor geschrieben. Bei Jesaja haben wir festgestellt, dass da schon einige Details stehen, zum Beispiel zur Zeit welcher Könige, dass er verheiratet war und Kinder hatte, dass er zu König Hiskia einen engen Draht hatte. Und das war es dann auch schon. Über Amos erfahren wir einiges, und zwar bereits im 1. Vers. Da steht, dass der Mann Amos hieß. Ich weiß nicht, ob in einigen Bibeln bei Ihnen angegeben ist, was dann das Wort, also was der Name bedeutet. Ja? Lastträger. Ne? Das ist auch ein spezieller Name. Würden Sie einen solchen Namen Ihrem Kind geben? Einen Lastträger? Mann, ja. Es kann ja auch sein, dass es ein sehr belastbarer Mann war. Es scheint so, ein belastbarer Mann. Und was war der für einen Beruf? Genau, er hütete Kleinvieh. Er machte noch mehr, er war unter den Hirten. War ein Hirte, also ein Mann aus der Landwirtschaft. Und dann steht auch noch etwas von der Zeit. 2 Könige werden erwähnt, und zwar vom Nordreich, das haben wir jetzt bereits, können wir aufgreifen, was wir erarbeitet haben, vom Nordreich und vom Südreich. Vom Nordreich war es Jerobeam der Zweite. Es gab 2 Jerobeam am Anfang. Der erste Herrscher des Nordreiches hieß auch Jerobeam, darum Jerobeam der Zweite. Und der herrschte von 793 bis 753. Und vom Südreich war es Ussia. Der herrschte, ich muss schnell nachgucken bei mir, von 792 bis 740. Manchmal ist dann noch, sind noch bei den Jahreszahlen, die überschneiden sich manchmal, weil es Co-Regentschaften gab. Es war lange immer ein Hin und Her und ein Überlegen, warum, bis man das auf eine Reihe brachte. Es gab zum Teil schon den Fall, dass der Vater noch lebte und der Sohn schon regierte. Also wir sehen erste Hälfte, 8. Jahrhundert vor Christus. Wenn wir jetzt nochmals schnell zu Jesaja gucken, sehen wir, dass Jesaja, dass sich das noch teilweise überschneidet. Die Berufung Jesajas war ja im Todesjahr Usias, also Jesaja war gerade dann eigentlich daran anschließend, der Dienst Jesajas, also der Dienst von Amos noch etwas weiter, noch, also in den 40, 50 Jahren davor, in dieser Zeit. Erste Hälfte, 8. Jahrhundert. Was ich gesagt habe für den Propheten Jesaja gilt noch mehr für die Zeit von Amos. Israel, im Norden, dem Südreich ging es vergleichsweise sehr gut. Wirtschaftliche Blüte. Wirtschaftliche Blüte. Das ist sehr wichtig, wenn man diesen Propheten liest. Das wird sehr hervorgehoben. Wir werden das nachher noch sehen. Das Bruttoinlandprodukt wuchs erheblich. Und das war, wie ich das schon angetönt habe, was meinen Sie? Nord in beiden Reichen, war eine Zeit relativer Ruhe. Das war der Hauptgrund. Manchmal denkt man ja, das war nur, weil sie so gut gearbeitet haben, aber es waren eigentlich auch äußere Faktoren, die das beeinflusst haben, vor allem die relative Ruhe durch das, dass das Assur zu jener Zeit sehr mit sich selbst beschäftigt war. Assur kam erst in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts wieder auf. Und wir haben ja gesehen bei Jesaja, dass sie dann Jerusalem belagerten, dann gegen, also, glaube ich, 720 herum. Und sie haben ja auch das Nordreich dann 722 deportiert und von der Landkarte verschwinden lassen. Über Amos steht noch mehr. Wir können aufschlagen, das 7. Kapitel. Ich lese uns die Verse 10 des 7. Kapitels bis Vers 17. Da sandte Amasia, der Priester von Bethel, zu Jerobeam, dem König von Israel. Also wir befinden uns da in Bethel, Nordreich. Bethel war eine der wichtigen Kultstätten des Nordreiches, weil der erste Herrscher, Jerobeam der Erste, hatte sofort gemerkt, wenn ich ein eigenes Reich etablieren will, also dachte er sich zumindest, dann muss ich eigene Kultstätten aufrichten und eine davon war eben Bethel. Also wir befinden uns hier im Nordreich. Er sandte zu Jerobeam, den König von Israel, des Nordreiches, und ließ ihm sagen, Amos hat eine Verschwörung gegen dich angezettelt, mitten im Haus Israel. Das Land kann alle seine Worte nicht ertragen. Wir werden nachher sehen, warum das so schwierig war für sie, diese Worte anzunehmen. Es waren keine angenehmen Worte. Denn Amos hat gesagt, Jerobeam wird durchs Schwert sterben und Israel wird gewisslich aus seinem Land gefangen weggeführt werden. Und Amasia sagte zu Amos, du Seher, das ist ein anderer Ausdruck für Prophet, das sieht eben Dinge, die Gott ihm zeigt. Du Seher, geh, fliehe in das Land Juda und iss dort dein Brot und weissage dort. Wir würden auf Schweizerdeutsch sagen, verschwind, du fremde Fötzel. Das meint, du bist hier nicht, das ist nicht dein Territorium, was mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Du kommst doch aus dem Südreich, mach, dass du fortkommst. Das wurde ihm gesagt. In Bethel aber sollst du nicht mehr weissagen, denn es ist ein königliches Heiligtum und eine königliche Residenz. Und jetzt kommt die Antwort von Amos, diesem Lastträger und wie mir scheint auch Belastbaren. Ja, ich würde mir sogar vorstellen, ich glaube, es war noch ein humorvoller Mensch. Könntest du mir vorstellen, er sagt dann, zu diesem wahrscheinlich war der Chefprophet da dieses Kultes, ich bin kein Prophet und kein Prophetensohn. Ich habe da keine lange, ich komme da nicht aus einer berühmten Familie, meint er damit, von Propheten, sondern was bin ich, was steht hier? Ein Viehhirt. Und ich habe noch ein zweites Ding gemacht, ich züchte Maulbeerfeigen. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mann vom Land. Ich war nicht schon mit 5 Jahren vorgesehen für eine berühmte Prophetenfunktion, sondern ich bin ein einfacher Landwirt, das sagt er. Warum ist er dann ins Südreich gekommen? Hier steht es in 7, Vers 15. Aber der Herr hat mich von den Schafen weggenommen, und der Herr hat zu mir gesagt, geh, weissage meinem Volk Israel. Also, wieder so ein Geschickter. Können Sie sich erinnern an Jesaja, der berufen wurde? Und der zuerst sein eigenes Elend erkennen musste. Bei Amos war es so, dass er eigentlich vielleicht aus dem Nichts heraus diesen Auftrag empfangen hat. Geh weg von deinen Maulbeerfeigen und deinen Schafen und geh in das Nordreich. Geh, weissage meinem Volk Israel. Ja, und dann kommt noch die Ankündigung des Gerichts für diesen Priester. Also wir erfahren einiges über diesen Propheten Amos. Er wohnte offenbar im Südreich. Es steht sogar noch genauer, wo, haben wir jetzt auch gesehen, Bethel. Also im Nordreich, dort ging er hin. Wohnort, haben Sie es gelesen, in 1 Vers 1, ist Tekoa im Südreich. Das war schon nicht ganz eine einfache Aufgabe. Kein Wunder hat sich Gott einen Amos ausgesucht für eine solche Aufgabe, in den Bruderstaat zu gehen. Wissen Sie, diejenigen, die sich einigermaßen nahe sind, können sich manchmal besonders spinnefeind sein. Das ist bis heute so, habe ich gehört. Dieser Heimatort Tekoa liegt 8 Kilometer nördlich von Bethlehem. Es steht auch noch, dass hier ein Erdbeben, dass es 2 Jahre vor dem Erdbeben gewesen sei. Wir wissen nicht genau, wir können das nicht genau einordnen, wann und wo und wie dieses Erdbeben war. Es gibt keine weiteren Hinweise in der Bibel. Ich habe einfach gedacht, dass Gott die Erde beben ließ, könnte auch damit zusammenhängen, dass er darauf aufmerksam machte, dass hier die Bundesuntreue auch Konsequenzen hat. Aber das ist reine Spekulation. Es wird hier einfach erwähnt und wir wissen nicht weiter, was es da mit diesem Erdbeben auf sich hatte. Ja, wir können uns noch fragen, von wem war dann Amos Zeitgenosse? Wir haben gesehen, dass da einerseits der Jesaja etwas später dann prophezeite, etwas versetzt. Jesaja. Und auch der Prophet Hosea. Ab 755 hat er prophezeit und auch der Prophet Micha. Den werden Sie morgen näher ansehen und der ist sehr stark dann in derselben Zeit wie Jesaja. Das waren also Zeitgenossen von Amos. Ja. Als nächstes können wir uns fragen, wir sind bei den Einleitungsfragen von Amos, wer waren dann die Empfänger? Wer waren die Empfänger dieser Prophetenbotschaften? Wenn Sie das erste Kapitel gelesen haben, was würden Sie sagen, an wen richteten sich diese Botschaften? Syrien, ja, Philister, Syrien, das war im Osten, Philister war im Westen. Moab, das war auch im Südwesten, Südosten, genau. Das war ebenfalls im Osten. Also wir können eigentlich sagen, das richtete sich an die umliegenden Länder. Und das korrigiert auch etwas das Bild, das wir manchmal von den Propheten haben. Die Propheten weissagen nicht nur für das eigene Land oder für das Nachbarland, das haben wir ja schon bei Jesaja gesehen, sondern sie richten auch Botschaften an die ganze Region. Manchmal liest man das Alte Testament ja so, dass man das Gefühl hat, es geht nur um Israel. Aber Israel hat ja den Auftrag, Licht zu sein, auch für die umliegenden Völker. Das steht schon im 5. Buch Mose. Vielleicht kann ich einen Vers lesen, was eigentlich die Aufgabe Israels war. Schlagen Sie mit mir auf 5. Mose Kapitel 4. Da steht in Vers 6, 5. Mose Kapitel 4, Vers 6, Israel steht vor dem Einzug in das Land Kanaan, und dort sollte Israel gut hören, was sie dann beachten sollen. Da steht, so bewahrt sie, das ist die Gebote, und tut sie. Denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Schon spannend. Worin besteht dann die Weisheit und der Verstand? Es besteht darin, dass sie sich an die Gebote Gottes halten sollten. Da steht nichts von wichtigen Errungenschaften und kultureller Entwicklung und Höhenflügen, sondern es steht vor allem, man werde sie daran erkennen, dass sie eben Gottes Gebote tun und dass eben das Weisheit und Verstand bringen würde. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gott es tut, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich heute vorlege? Israels Vorsprung lag nicht in seiner eigenen Klugheit, in einer beeindruckenden Geschichte, in einer beeindruckenden kulturellen Entwicklung, sondern in erster Linie darin, dass sie bekannt sein sollten als Volk, das sich an die Weisungen Gottes hält und wo dann die anderen sehen, dass sie es auf eine gute Art und Weise, auf eine weise Art und Weise tun. Und sie sollten eigentlich ein Abbild sein des großen Gottes, dem sie gehörten. Er sagt ja auch im 7. Kapitel, ich glaube es ist im 7. und auch im 9. Kapitel, nicht, weil ihr so zahlreich seid oder so toll habe ich euch erwählt, sondern seid ein kleines Volk, sondern weil ich euch geliebt habe. Also das war der Anspruch an Gottes Volk, schon im Gesetz. Das ist wieder der erste Teil, wenn Sie sich an der Bibel erinnern, also die Grundlage, das war eigentlich der Auftrag. Und was denken Sie, hat Israel diesem Auftrag entsprochen? Größtenteils nicht. Zwischendurch gab es schon mal so einen Salomo, da ging der Ruf bis nach Saba, da rüber nach Äthiopien, und da kam die Königin von Saba und bewunderte alle diese Weisheit. Aber wissen Sie, derselbe Salomo hat eben nicht nur die Pferde, die Frauen und das Geld gesammelt, sondern eben auch die Götter. Und dann ging es eben nicht gut aus. Also nur ganz kurz, und damit sind wir wieder beim selben Thema, das wir schon in den vergangenen Tagen haben, die Bundesuntreue Israels. Es ging nur kurz gut. Und trotzdem ist es so, dass Gott durch die Propheten, so scheint mir, doch ein Teil dieses Auftrags auf eine etwas andere Weise auch den Völkern zukommen ließ. Jesaja, haben wir gesehen, 13 bis 23, hat ausführliche Völkerprophezeiungen. Sie werden sie im Hesekiel sehen, auch dort einen ausführlichen Block, auch im Propheten Jeremia ein ausführlicher Block und auch in den kleinen Propheten mehrere Propheten, die sich an Nachbarvölker wenden, zum Beispiel Prophet Obadja. Das kurz ausgeführt zu dem, wer sind die Empfänger, also die umliegenden Völker. Ich habe mich dann oft gefragt, ist das bei denen in der Hauptstadt vorgelesen worden oder wo war das? Zum Teil Jeremia musste dann zum Beispiel mal nach Babylon gehen und das, dort die Rolle in den Fluss werfen. Hier wissen wir nicht genau, wo die Botschaft gelandet ist. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also, eigentlich geht der Prophet Amos vom Südreich ins Nordreich, prophezeit dort. Der größte Teil ist an das Nordreich gerichtet, aber es geht noch darüber hinaus an die anderen Völker ringsum. Und so wird im Buch immer wieder von Israeliten, von Haus Israel und auch von Haus Josef geredet. Warum Haus Josef? Der Josef hat ja zwei Söhne, Manasse und Ephraim, und der Stamm Ephraim, der beanspruchte von Anfang an die Führungsrolle. Man kann das im Buch Richter schön nachvollziehen, wie eigentlich von Anfang an Ephraim immer eigentlich sagte, ich habe doch die Führung, und Juda, die konkurrenzierten immer die beiden Stämme. Und mit Haus Josef ist dann das Nordreich gemeint, eben der Sohn von Josef, Ephraim. Also wir sehen einerseits, Empfänger waren die umliegenden Völker, dann in Speziellem das Nordreich und, wir werden das gleich noch sehen, speziell die reiche Oberschicht dieses Reiches und dann natürlich auch das Südreich. Ja, jetzt wären wir eigentlich mal so, dass wir es etwas positioniert haben, wir haben uns überlegt, wer spricht da. Was ich jetzt mache, mache ich oft auch für mich selbst. Ich rekapituliere es nochmals, ganz ruhig. Immer wieder nochmals kurz darüber blicken. Gott erwählt einen Lastträger, wahrscheinlich einen belastbaren Mann, wie der dem Priester Amasia entgegengetreten ist. Ich bewundere das. Er steht zu seiner Herkunft. Er sagt, ich bin ein gewöhnlicher Viehhirte, ein Maulbeerzüchter. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu dir kommen würde. Und er ist von einer solchen Klarheit und von einer solchen Geradheit auch, scheint mir. Und das brauchte Gott, einen solchen Mann, um in einer Zeit, wo es wirtschaftlich blühte, wo man sagen könnte, boah, das ist toll, jetzt geht es uns richtig gut. Aber eigentlich war das nur eine relative Blüte, steht auch an einer Stelle, dass Gott das Volk verschonte um Davids Willen. Das war gar nicht so sehr auf ihrem eigenen Mist gewachsen, dass er dann ins Nordreich ging, an die Kultstätte, dort seinen Prophetendienst verrichtete, weit weg von seinem Wohnort in Tekoa im Südreich. Er war nicht allein, er hatte mehrere Zeitgenossen, die in dieser Zeit prophezeiten. Es war so eben die Blütezeit und das Nordreich würde dann nur wenige Jahrzehnte später weggeführt werden. Die Empfänger waren umliegende Völker, das Nordreich, besonders auch die reiche Oberschicht daraus und dann auch noch das Südreich. Ich habe mir vorgenommen, heute Morgen nicht zu schnell weiterzugehen und vorwärts zu gehen. Und so bitte ich dich nochmals kurz von dem, was wir bisher gemacht haben, einfach kurz sich zuzuwenden und nochmals kurz gegenzuchecken, was habe ich bisher mitgenommen und so. Einfach kurz sich auszutauschen, bevor wir weitermachen. Um das nochmals zu untermalen, wie drastisch die wirtschaftliche Situation sich von der geistlichen Situation unterschied. Schlagen Sie mit mir noch auf vor der Pause 2. Könige 14. Ich möchte das gerne noch ergänzen, was ich vorher angetönt habe. 2. Könige Kapitel 14, da wird die Königsherrschaft von Jerobeam dem Zweiten zusammengefasst. 2. Könige Kapitel 14, Vers 24. Dieser Jerobeam, da steht geschrieben, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Sie haben gesehen, ich habe das ein paar Mal erwähnt, dass es zwei Wege gibt. Er tat, was recht war und er tat, was böse war. Er war auf dem Pfad, er tat, was böse war und ließ nicht ab von den allen Sünden Jerobeams. Das war eben sein Vorfahre, der erste Herrscher des Nordreiches, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Nur nebenbei bemerkt, Führer des Volkes haben Verantwortung. Es gibt Führer und die können zur Sünde verführen. Ich bin in diesen Tagen gefragt worden, ob es da nicht einen Unterschied gibt, wo, zwischen den Menschen, ob nicht auch die Verantwortlichen mehr Verantwortung hätten. Und hier haben wir die Antwort, haben sie. Führer können zur Sünde verführen. Dann steht von ihm, dass er Eroberungen tätigte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, und dann steht, was er da alles zurückeroberte, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, da sehen wir noch Jona erwähnt, den Propheten aus Gathhepher. Und dann steht, wichtiger Nachsatz, denn. Warum geschah das alles? Warum war es toll? Warum war es eine wirtschaftlich gute Zeit? Denn der Herr sah das so bittere Elend Israels, dass der Mündige und Unmündige dahin waren und es keinen Retter für Israel gab. Das war Gottes Diagnose für diese Zeit. Und der Herr hatte nicht gesagt, dass er den Namen Israels unter dem Himmel austilgen wollen. Deshalb half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joas. Ich denke, diese Geschichte der Zeit Amos sollte uns auch demütig machen. Manchmal denke ich, dass wir zum selben neigen und dass eigentlich unser geistlicher Zustand und der wirtschaftliche Zustand irgendwie in einem gewissen Kontrast stehen. Und es möge uns bitte nicht hochmütig und überheblich machen, wenn es uns so gut geht in diesen Ländern, dass wir das Gefühl haben, wir haben so viel voraus. Ich glaube, es steht um uns, so würde ich es mal behaupten, nicht viel anders als damals. Und wir können Gott Danke sagen, wenn er uns versorgt und uns eine so gewisse Stabilität bis heute gegeben hat. Und jetzt ist Pause, bis 5 vor. Ist das okay? 5 vor geht es weiter.